natürlich ist das einfach das Normale, oder? Also vielleicht ist das einfach, weil ich mir so sehr gewöhnt bin, dass das Überschwängliche mich so zu haben und das dann nicht mehr zu haben, dass das dann mir so fehlt. Und ich dachte, das ist sicher auch das. Aber ja, also wir sind dann noch in der gleichen Sitzung darauf gekommen, dass das absolut nicht normal war.
Ja, ich finde es schon ein bisschen, also ich finde es immer okay, wenn sie... Wenn sie so Sachen sagen, irgendwie recht direkt, ich schätze das eigentlich, aber ich finde es halt eben, wenn jemand sagt, ja, ich habe keine Freude mehr, dann deine erste Aussage ist, ja, vielleicht ist das normal und ihr seid halt vorher in dem Sinn gestört gewesen, finde ich es schon so ein bisschen auf Art übergriffig oder problematisch. So, weil's, ich meine, klar, man kann dann schauen, ob es wirklich einfach etwas ist von Medikamenten und ob es in dem Sinne Vergleich ist zu vorher, wo man das weniger empfindet, aber gleichzeitig ist es ja auch eine Aussage, die man eigentlich schon sollte ernst nehmen als Therapeutin oder als Therapeut, wenn man das so sagt.
Also ich habe nicht, ich weiß auch nicht mehr, ob ich es wirklich so habe gesagt. So, ich es anders formuliert oder ich habe so gefunden, dass ich das Euphorische mega vermisse und das will ich nicht mehr haben. Und also ich finde, so, das Gespräch zeigt ja mega gut auf, was eigentlich in einem Recovery von einer bipolaren Störung so die Essenz ist, nämlich so zu merken, was ist jetzt normal, was ist nicht normal. Und dass das halt mega mega abfuckt auch. Wenn man sich selber konstant so muss hinterfragen irgendwie.
Ja, voll. Eben dadurch, dass ich eigentlich auch spät diagnostiziert worden bin mit dem, habe ich wirklich immer so das Gefühl gehabt, die hypomanische Phase oder so der Ansatz, das sei einfach wirklich das Normale, so wie man sich halt fühlt, so wie sich alle fühlen.
Voll.
Ich habe es auch immer mit meiner Angststörung, die damals schon diagnostiziert war, in Verbindung gebracht. Also ich habe mir immer einen Vorwurf gemacht, wenn ich depressiv war oder wenn es mir einfach so leicht unterdurchschnittlich gegangen ist, dass das ist, weil ich meine Ängste nicht im Griff habe, weil ich mein Leben, also weil ich meine Pläne nicht eingehalten habe oder was weiß ich. Und nur schon irgendwie das können wie abzugeben. Meine Therapeutin hat mir dann mal gesagt, ich soll nicht immer so viel Verantwortung für meine Symptome übernehmen. Und das hat mir sehr gut getan. Halt. Einfach zu sagen, hey, das ist ein bisschen so, ich habe wie nichts dafür. Es hat bei mir aber auch dazu geführt, dass sich die Symptomatik eigentlich ein bisschen verschlimmert hat, zumindest in meiner Wahrnehmung und auch wie ich das gegen aussen gezeigt habe. Also ich hatte, als ich das angefangen habe, akzeptieren, wie auch nicht mehr können, so durch die depressive Phase teils durchpowern, wie ich das vorher gemacht habe. Und das war noch weird, weil das ist eine recht lange so Adaptionsphase gewesen, wo ich für mich irgendwie auch herausgespüren musste, wann kann ich mich noch motivieren für etwas, wann ist es irgendwie wichtig, auf meinen Energiespiegel irgendwie zu achten und wann muss ich das bewusst irgendwie auch so ein bisschen gegensteuern, weil ja, also ich kann auch nicht immer, wenn ich irgendwie leicht müde oder genervt bin, einfach den Tag hinschmeissen, weil dann weiss ich, dass mir irgendwie viele Tage einfach verloren gehen, was schon irgendwie würde gehen. Ja, aber ich finde, ja, das ist für mich auch das, was ich jetzt irgendwie seit der Diagnose wie am meisten halt daran gelernt und umstudiert habe, eben auf die Symptomatik einfach so ein bisschen einzugehen.
Das ist noch krass, das habe ich mir noch nie so überlegt. Well. also, dass man in der depressiven Phase, wenn man geht recht fest in so einer, wie sagt man dem, so in diesem Auf-Ab innen ist.
Nicht so am Rapid-Cycle bist, oder?
Am Cycling. Ja,
dass man dann eine mega perverse Energie in der depressiven Phase quasi mit reinnimmt. Also, das sind dann auch die Phasen, wo, glaube ich, so Suizid am wahrscheinlichsten ist. Oder so.
Also die Phase, wo du so im Hin- und Her-Schwanken bist.
Voll.
Mixed States, ja.
Weil ich so das Gefühl habe, dort nimmst du halt wie die Energie von der Hypomanie mit in eine Depression rein und dort ist die Energie halt mega gewaltvoll. Oder je nachdem.
Bevor wir jetzt hier weiterreden, wir sind wirklich mitten reingestiegen. Und
wir haben gar keine Einstiegsfrage.
Wir haben keine Einstiegsfrage, aber es ist ja gleich, wir können jetzt weiterreden, finde ich.
Ja, das können wir gut.
Ohne Einstiegsfrage heute.
Aber wir müssen noch sagen, dass wir sind irrsinnig. Herzlich willkommen mit Gina
und Ricarda.
Voilà.
Gut.
Gina, lachst du immer?
Nein.
Überhaupt nicht. Mir geht so recht oft recht schlecht.
Willst du reden?
Mit dir immer gerne.
Und heute?
Ich bin Raffi. Kenne Ricarda von einem ehrenamtlichen Engagement, das wir zusammen gemacht haben. Und freue mich, heute hier zu sein.
Willst du sagen, wie alt ist? Also sorry, nicht dass du musst, aber wir haben es irgendwie gefunden, das ist aber noch spannend zu wissen.
Ich bin 33.
Ja, sehr gut.
Cool.
Und ja, du bist mir vorher ein besprochen, über was wir reden. Und dann haben wir einfach aufnehmen und sind mit ins Gespräch eingestiegen. Darum fahren wir eigentlich jetzt, ja, wir können dort weiterfahren, wir können von Anfang an anfangen vielleicht.
Das wird noch ein Fun-Job für mich, so zu entscheiden, wo das losgeht.
Wo das losgeht, genau, ja.
Aber ja. Die, das machen.
Ja, ja, Gina ist die IT-Girl.
Mhm. Genau.
Ja, vielleicht, also ich habe mich ja bei dir gemeldet gehabt, vor einem guten Jahr, wo dir eine Folge gemacht hat, wo ihr eigentlich über euch selber recht viel geredet hat. Und Gina, der von ihrer bipolaren Störung Typ 2 erzählt hat. Und am Schluss hat ihr eben gesagt, es wäre cool, mal noch mit jemand anderem zu reden, wo die doch eher seltene Diagnose hat. Und dann habe ich mich bei dir gemeldet, wie ich das ja auch habe. Und ich habe mich, wie es eigentlich immer ist, wenn jemand erzählt, habe ich mich bei recht vielen Sachen sehr gut wiedererkannt und bei anderen dafür gar nicht. Ich glaube, das ist etwas, was bei uns, wenn wir dem überhaupt schon kann, Community sagen oder einfach bei den Leuten, die das haben, passiert mir das wie sehr oft, dass ich wirklich auch, ja, nur schon auf dem Level von irgendwie Empathie und Sympathie für die Leute, dass es wirklich Sachen gibt, wo ich finde, oh ja, das ist genau so bei dieser Person wie bei mir, und andere Sachen finde ich dann auch mega nervig irgendwie auch rein, weil es hat, keine Ahnung, das habe ich auch bei meiner Mami noch viel, das, wenn ich mich bei ihr das so selber erkenne, dann nervt es mich erst recht so, weil es etwas ist, was ich bei mir eigentlich probiere zu unterdrücken. Und ja, gleichzeitig gibt es Sachen, die man wie gar nicht versteht, weil es halt noch irgendwie etwas ist, wo ja gar noch nicht so lange offiziell existiert als Diagnose. Und ja, wo darum auch noch nicht so erforscht ist, denke ich.
Wir haben schnell dir zwei da ExpertInnen. Heute bin ich eine Interviewerin, vielleicht.
Ja, das ist gut.
Ist gut, ja. Wenn
du
wohl
bist mit
dem. Ja, willst du schnell sagen, was heisst die Diagnose? Was heisst Bipolar 2?
Also bei mir ist es schon länger her, dass ich die Diagnose bekommen habe. Ich weiß es vielleicht nicht mehr so genau wie du. aber so, Bipolar 2, also es gibt ja die reguläre bipolare Störung, die mit Manie und Depression eigentlich sich dort abspielt.
Was ist eine Manie?
Eine Manie ist so mega trippen sein, wahnsinnig, euphorisch, also einfach eigentlich so das Hardcore-Gegenteil von der Depression. Und in einer bipolaren Störung schwankt man halt zwischen diesen zwei Phasen. Und bei Bipolar 2 ist es aber so, dass eine manische Phase eigentlich sehr selten ist und dass man sich eher in einem hypomanischen Bereich abspielt. Das ist, wie sehen wir das?
Eine Vorstufe.
Oder wie so nicht, weil eine Manie ist dann oft, oder nicht oft, aber viel, auch mit leicht psychotischen Zuständen verbunden, was halt bei einer Bipolar-Typ-2-Störung nicht unbedingt der Fall ist. Oder muss der Fall sein, glaube
ich. Ja, voll. Ich sage immer noch den Leuten, die es gar nicht wissen, irgendwie, dass es halt eben eine affektive Krankheit ist, also etwas, was die Stimmung betrifft oder, wie soll ich sagen, verändert. Und dass man halt eben in beide Richtungen, so wie du es gesagt hast, die Ausschläge hat, dass man einerseits in depressiven Phasen hat, wo es einem viel, viel schlechter geht als so ein Durchschnittsmensch, wenn es dieser Person nicht gut geht, und gegenüber das Gleiche, dass man eben das Gegenteil hat, wo auch in vielen Symptomen, würde ich sagen, recht gegenteilig ist. So das Körpergefühl, Energie, Schlafbedürfnis, Essen, Stoffwechsel, weil man sich dort eben bei Depression so vorstellt, wie es auch die meisten kennen, die hier zu hören. Ist es in der manischen oder hypomanischen Phase wirklich so das Gegenteil, wo man deutlich weniger schlaft, mehr Energie hat. Bei mir ist es wirklich so, dass ich irgendwie 10 Stunden kann durchbügeln oder lernen, ohne dass ich irgendwie auch nur ansatzweise Pause bräuchte.
Vor allem auch so soziale Energien mega fest. Oder ich muss mega haben, dass ich wie in der hypomanischen Phase kann ich an Partys gehen, mit anderen Leuten reden, und es braucht mich null. Und wenn ich eher in einer depressiven Verstimmung bin, dann sind so maximal 3 Leute und alles sonst ist zu viel.
Ja, voll. Ja, und auch wirklich zu reden überhaupt. Also, mir fällt es heute noch schwer, wenn ich wirklich akut depressiv bin und mich neu muss abmelden muss, um dann irgendwie ein Wort zu finden, um das zu sagen. Weil ich habe mich da immer nicht dafür, um einfach zu sagen, ja, ich bin depressiv, ich kann gerade nicht, sondern ich probiere es irgendwie noch ein bisschen zu erklären oder so. Und das fällt mir unglaublich schwierig. Und eben, wenn du hypomanisch bist, ich habe es lange eigentlich immer so gemerkt, dass ich dann irgendwie die Leute genervt habe oder irgendwie unpassende Witze gemacht habe oder Geheimnisse oder Sachen, die sie mir anvertraut haben, erzählt haben, einfach wie ja, weil meine Schnur nicht unter Kontrolle gehen, sozusagen. Voll. Und ja, das ist, glaube ich, sehr typisch.
Ja. Also es ist eigentlich, bipolar heisst ja bi, zwei, polar, zwei Pole. Also man schwankt eigentlich zwischen Depressivität und Manie. Ja, und wie ist das also zeitlich verlaufen? Also wie muss man sich das vorstellen?
Also ich würde
sicher
sagen,
ganz individuell natürlich, aber ich meine, es gibt ja noch die Typ 3 eigentlich, wo man noch sagen kann, ja, bipolar, Typ 3, wo die Rapid Cyclers sind. Doch wo Rapid Cycler, da hört man es auch schon im Wort.
Ja.
Das ist einfach, also dort, das ist, glaube das ist noch seltener, so viel ich weiß. Und ich glaube, das ist noch nicht ganz klar, inwiefern dass das wirklich so eine Diagnose ist. Ob das vielleicht mehr ein Zustand ist von Bipolar 1 und 2. Aber der tut man eigentlich viel, viel schneller innerhalb von Tagen oder glaube von Stunden zwischen Depressivität und Manie wechseln. Und bei Bipolar 2, wie ist das so? Wie lange hält sich die Phase eigentlich? Also für ZuhörerInnen meine ich, mehr ist es ein Tag oder ist es eine Woche oder ist es ein Jahr?
Vielleicht, was ich noch zuerst noch fast wichtiger finde, anzumerken, ist, dass es nicht immer das eine oder das andere muss sein. Es gibt schon auch das Mittelmass. Es gibt einfach wie dann halt Trigger oder Auslöser, die machen, dass man halt das eine oder andere abrutscht. aber es ist nicht so, als wäre ich konstant irgendwie in meinem Leben nur in einer hypomanischen Phase oder in einer depressiven Phase. So. Ich hatte tatsächlich glaub, auch mal eine Rapid-Cycling-Phase gehabt. Ich glaube, das war 18, wo dann der Auslöser war, warum sie in die Therapie gegangen. Und dort hat es sich wirklich bei mir um Stunden können handeln, wo das hat gewechselt. Und dort hat es eben kein Mittelmass mehr gehabt. Ja. Für mich in der Rapid-Cycling-Phase war es immer nur das eine oder das andere, was extrem anstrengend war. Und sonst, ich glaube, die längste hypomanische Phase, die ich hatte, würde ich mal sagen, sind so vielleicht so 2 Monate. So.
Okay.
Bei dir,
Raffi? Alles viel kürzer, würde ich sagen. Also ich bin eigentlich immer so ein bisschen in diesem Tages- bis Wochentakt. Fühle mich auch oft halt eben entweder, dass ich auf dem einen oder anderen Pol bin oder unterwegs dorthin. Also ich habe selten wirklich, wo ich wirklich sagen kann, hey, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich am Flatlinen sozusagen von der Stimmung her. Und ja, auch die Phase in meinem Leben, wo ich eigentlich lang depressiv war, ich war 2 Mal im Monat krankgeschrieben und habe in meiner Jugend auch vor allem lange Phase gehabt, was mir nicht gut gegangen ist und ich sehr depressiv war. Aber auch dort hat es immer wieder so Ausschläge gegen aufhören. Und das hat es für mich Entschuldigung, damals auch noch weirder gemacht, weil ich dann halt wie überhaupt nicht gewusst habe, wie ich das einschätzen muss. Ich habe lange irgendwie das Gefühl gehabt, es sei einfach irgendwie, also ich kann es beeinflussen mit, wie ich auf die Welt schaue, wie ich es wahrnehme, wie ich meine eigene Wahrnehmung einschätze. Also dass es wie auch wieder ein Kontrollding ist, wo ich Kontrolle verliere, wenn ich depressiv bin. Ja, und heute ist es, vor allem, wenn es mir nicht so gut geht, eher so, dass ich relativ häufige depressive Phasen habe, von 2-3 Tagen am Stück. Dann geht es eigentlich wieder. Hypomanische habe ich nicht ganz so oft. Also es ist nicht immer so, dass es dann vor einer depressiven Phase in eine hypomanische geht. Aber mir ist das Gegenteil ist sehr, sehr oft so. Vor allem eben, wenn ich dann im sozialen Bereich irgendwie etwas mache, wo ich mich dann dafür schäme oder so, dann gehe ich wirklich so ab der Klippe davon, von dem hypomanischen, übermütigen in Depression.
Ja, dort sind die 2 Sachen ja auch eben wahnsinnig gekoppelt. Eben, dass man in der hypomanischen Phase, du hast vorhin gesagt, dass man Sachen macht, die andere Leute nerven. Und in dem Moment selber checkt man das ja dann nicht. Aber so, wenn man dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde Abstand hat, schaut man zurück und denkt so, oh no.
Ja.
Und dann geht man dann wie so, oder für mich, ich kann nur für mich reden, oder gehe ich dann wie so ins Gegenteil rein. Dass man sich dann mega, oder sich mega zurückziehen. Voll. Das ist eigentlich sehr perfid.
Ja, sehr, ja. Und die depressive Phase, Gina, bei dir, wie lange sind die so?
Ich würde so sagen, maximal so 4 Monate. Also für uns so irgendwie nach 2-3 Monaten oftmals so gemerkt, okay, Ich brauche jetzt Hilfe für das und dann geht es noch einen Monat, bis irgendwie die Medizin gestellt sind. Und dann ist es dann mal durch. So, nach dies nach.
Und jetzt reden wir ja eigentlich immer von so Zeitspannen, wo du schon Medis hast genommen. Sehe ich das richtig? Oder du hast jetzt mehr von den Zeiten, wo du schon Medis hast genommen. Hast du das Gefühl, bevor du jetzt die Diagnose hast bekommen, wie ist es denn so? Hat man es dann auch schon bemerkt oder hast du schnell mal gefunden, jetzt brauche ich Hilfe?
Nein, es ist schon, ich glaube, es war ein Prozess von etwa einem Jahr, wo ich wirklich aktiv habe gemerkt, okay, das geht irgendwie nicht. Wir haben es ja dann auch schon, glaube ich, besprochen. Nach der Matur habe ich ein halbes Jahr gearbeitet, dann bin ich ein halbes Jahr gereist und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich so gemerkt, okay, irgendetwas ist nicht mehr so cool. Und dann bin ich im Herbst irgendwie mal, also ein paar Monate später, bin ich mal zu meinem Hausarzt, habe mich überwiesen und dann ist es nochmal fast ein Dreivierteljahr gegangen, bis ich tatsächlich die Überweisung habe wahrgenommen und habe gesagt, okay, ich brauche das tatsächlich.
Ja.
Weil ich dann in einer Phase war, in der es sehr, sehr schnell hat gewechselt und was mir extrem schwer gefallen ist, durch den Schnellwechsel mich selber ernst zu nehmen in diesem Sinne.
Mhm.
Also wie, wenn ich halt dann gleich am Abend in ein mega depressives Loch gefallen bin, dass ich so gefunden so, girl, come on. Also ist so, das ist jetzt, vor zwei Stunden bist du noch irgendwie da auf einem Haus oben gestanden und hast Party gemacht und jetzt bist du am Rennen. Also WTF, komm mal dein Leben in den Griff.
Ja.
Wo ich mir dann selber mega abgesprochen habe, über längere Zeit. Bis ich dann einfach mal gemerkt habe, so, okay, meine Energie reicht nicht, um das irgendwie zu handeln. Also es ist so wahnsinnig anstrengend, sich dann dem auch auszusetzen und es gleich irgendwie so
zusammenzuhalten. Ja, da ist ganz, ganz viel Emotionalität einfach. Mhm. Also ich stelle mir es wirklich so vor, als wärst du wie depp, also könntest du hypomanisch sein, mega euphorisch, die Welt gehört jetzt wie dir und du schaffst jetzt alles und dann kippt es wie und dann musst du irgendwie mit deinen anderen Emotionen plötzlich zu Schlag kommen. Wenn es einem nicht so gut geht oder eher depressiv, so, dann hat man genau, also muss man so viel verarbeiten den ganzen Tag und dann bist du eigentlich nur den ganzen Tag am Emotionen verarbeiten.
Ja, vor allem bin ich auch so dann, als ich eben noch nicht in der Therapie war, wenn ich dann in der hypomanischen Phase war, habe ich so eben auch gefunden, so, geil, das muss ich jetzt ausreizen. Oder so, jetzt fühle ich mich jetzt so gut. Jetzt muss ich alles dafür machen, dass ich mich möglichst lang so fühle. Also, es ist jetzt zwar schon 2 Uhr Nacht, aber ich fühle mich jetzt mega gut und jetzt gehe ich sicher noch nicht heim. Und sie muss zwar am nächsten Morgen 8 Uhr aufstehen, aber who the fuck cares? Mhm. Also so ein bisschen, das mega nicht kritisch hinterfragen, sondern dass das einfach wie das Ziel ist, möglichst lang in dieser Phase wie irgendwie drin zu bleiben und sich an dem ein bisschen festhalten, bevor es dann wieder kehrt quasi.
Ja, für mich ist das, was du vorher gesagt hast, finde ich auch noch spannend, Ricardo, dass es halt eben so mit Emotionalität verbunden ist oder mehr oft so mit Erinnerungen. Ja, vor allem eben so früher, wo mir die depressive Phase auch noch viel schlimmer gedacht haben, weil ich immer so dagegen angekämpft habe irgendwie, habe ich es auch fest irgendwie auch mit Ort oder Personen oder Aktivitäten oder was auch immer verbunden. Und dort siehst du eben auch so den Unterschied zwischen diesen zwei Sachen, wo ich mag mich einfach noch jetzt gut erinnern, dass ich irgendwie, ich glaube, es war mit 23 gewesen, zum Zahnarzt beim Ende Jahr und es ist mir wirklich gerade schlecht gegangen und es hat mich so angeschissen und also halt das Übliche, wo man denkt, irgendwie gerade in Verbindung mit Zahnarzt, wieso mache ich das überhaupt? Es hat doch alles keinen Sinn. Und ein Jahr später ist es eigentlich völlig easy gegangen und überhaupt kein Problem gewesen. Und ich habe mit der irgendwie so geredet und mega sozial und offen. Und dort habe ich dann auch so gemerkt, eben, wie fest das die Wahrnehmung sich ändert und wie fest dass es sich bei mir wirklich auch an diese Situationen wie herklebt. Und dass ich auch viele Sachen, die ich eigentlich nicht gerne habe oder die ich mit negativen Emotionen in Verbindung bringe oder die ich auch vermeide, ist eigentlich nur wegen meiner Stimmung in dem Moment gewesen. Und das hat mir auch noch eine spannende Perspektive irgendwie gegeben, weil dann wirklich die so ein bisschen anfangs hinterfragen, irgendwie das Restaurant, wo ich gewesen bin oder die Person, wo ich dann mal voll gehasst habe, ist das wirklich wegen etwas objektiv feststellbar gewesen oder einfach, weil es mir nicht gut gegangen ist.
Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen.
Mhm. Wann hast du die Diagnose bekommen?
Vor gut 2 Jahren, mit 31.
Ja.
Wir haben vorher schon gesagt, es ist relativ spät. Es ist, glaube ich, also vor allem bipolar 1 so ist etwas, was oft so im späteren Jugend- oder früheren Erwachsenenalter festgestellt wird, wenn die Leute zuerst mal in den Ausgang gehen und sich dort so das manische Verhalten einstellt und dann merkt das Umfeld auch relativ schnell, wie jemand manisch drauf ist, denke ich. Und ich glaube, selbst bei uns mit der Hypomanie ist das ein bisschen anders, weil es halt nicht ganz so übertrieben ist, weil man auch die Zurechnungsfähigkeit nicht verliert. Mhm. Also es sich immer noch halbwegs unter Kontrolle hat. Und ja, bei mir war es so, halt so gewesen, weil ich die depressive Phase eigentlich schon seit ewig habe, dass ich das auch immer verborgen habe irgendwie.
Also die Manie hast du verborgen?
Ja, mehr eigentlich jegliche Stimmung oder so.
Okay.
Und auch von mir selber halt. Und ich bin auch erst dann eigentlich mir Hilfe geholt, wo ich noch Angststörung dazu überbekommen habe und es wirklich nicht mehr anders gegangen ist. Und dort war es halt dann so wie überlagert gewesen, dass dort zuerst die Angst einfach auch so dominiert hat und auch mein damaliger Arzt und Therapeut irgendwie vor allem an dem gearbeitet haben. Und erst als ich dann eigentlich Setting gewechselt habe, als ich von Zürich auf Bern gezogen bin, hat sich dann jemand mal so das kritisch betrachtet und wirklich mal die ganzen Diagnosetools durchgemacht. Mir ist es immer noch wichtig zu sagen, dass ich diesen Leuten keinen Vorwurf mache, die das damals so gemacht haben. Ich glaube, das ist mega unterschiedlich. Es gibt wirklich Therapeutinnen und Therapeuten, die mit den Symptomen arbeiten und die finden, es ist gar nicht wichtig zu diagnostizieren. Ich hatte dort auch einen Arzt, der nicht das Leben lang Psychiater war, sondern so ein bisschen von der Neurowissenschaft reingekommen ist. Und er hat darum auch nicht so Wert darauf gelegt, dass man das bis auf den letzten Buchstaben runter, genau diagnostiziert. Und ja, man hat mir damals auch geholfen ohne Diagnose, aber jetzt, wo das diagnostiziert wurde, hat sich für mich da schon einiges geklärt und es hat mir auch geholfen. Ja, also im späten Alter noch.
Hast du so ein bisschen Einsicht gegeben, so ein bisschen ordnen?
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, ich glaube, das ist schon noch wichtig. So, hey, ich weiß gar nicht mehr, wenn wir schon im letzten Podcast über das geredet haben. Irgendwie habe ich in letzter Zeit viel über das Wort Diagnose geredet. Weil das Wort, egal, ich wiederhole es einfach nochmal. Diagnose, wir haben darum auch, mit einem Kollegen habe ich über das Wort geredet. Und Diagnose ist wirklich das Wort eigentlich Einsicht, heisst es.
Ah.
Ja.
Das haben wir noch nicht gesprochen. Oder ich habe mir gar nicht zugelassen, das passiert.
Ja, genau. Diagnose ist eigentlich das Wort Einsicht. Und ich finde, das macht so viel Sinn. Es ist nicht ein Stempel, es ist nicht das Wort Krankheit, sondern wirklich, du bekommst eigentlich Einsicht. Und ich finde, es kann irgendwie nützen, aber es kann einem auch vielleicht nicht schaden, aber es kann einem vielleicht auch ein bisschen verunsichern. Aber jetzt viel häufig nützt es schon noch ein bisschen, weil dann halt wie, du kannst halt Sachen zuordnen, finde ich. Also wieso du kannst zuordnen, aus welchem Grund verhalte ich mich jetzt so? Also wieso, ich weiss, ich bin in der Schweiz aufgewachsen und dann weiss ich auch, wieso ich mich so verhalte eigentlich. Das ist auch eine Einsicht, die man hat. Und ich glaube, das macht einfach schon noch Sinn, dass man, falls man dann mal, man muss ja nicht, also ja, man kann einfach mal sagen, ja, wahrscheinlich hast du das und das. Und dann kann man wie merken, so, aha, okay, es ist nicht, ich habe nicht nur ein Symptom, das irgendwie rumschwirren, sondern ich habe wie die Symptome aufgrund von dem und dem. Und dann habe ich schon das Gefühl, es gibt wie eine Ordnung eigentlich.
Absolut. Für mich war es sowieso, dass ich mir mehr die Erlaubnis so gegeben habe, um das zu spüren einerseits und andererseits auch, um irgendwie zu dem zu stehen. Weil für mich ist es wie einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, jemand hat objektiv festgestellt, dass ich eben so die depressive und auch überschwängliche Phasen haben. Und es ist nicht einfach etwas, das mit meiner Selbstkontrolle oder mit meiner Art, wie ich bin, zu tun hat, sondern es ist etwas, das in dem Sinn feststellbar ist und objektiv, soweit man das kann sagen bei Stimmung. Es ist ja immer schwierig, das einzuschätzen, glaube ich. Aber ja, einfach so die Art von Objektivität oder die, ich würde jetzt nicht Erlaubnis sagen, aber irgendwie so die...
Aber man fühlt sich halt ernst genommen in seinen eigenen Gefühlen.
Voll, ja,
ich glaube so, genau. Es ist wirklich ein ernst genommen Gefühl. Aber ich finde häufig auch, wenn jemand von außen das Gleiche merkt wie du von innen, dann bist du so, aha, ich spinne nicht. Oder irgendwie so, ich bilde mir Sachen nicht nur ein, sondern wenn man es ausspricht und jemand es wie validieren, dann ist es so, ja gut, es darf so sein, es ist wirklich so und das Gefühl ist irgendwie valid in seinem Sein, so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, das macht schon noch viel aus, wenn man dann so, wie eben die Erlaubnis bekommt, für überhaupt, es nimmt halt Druck weg. Wenn man halt Erlaubnis hat, aha, ich darf mich hypomanisch fühlen, vielleicht mal, dann nimmt es Druck weg von dem Gefühl her.
Ja, ich glaube, also für mich ist immer so der grösste Part, wo eine Diagnose hat gespielt, ist, dass ich es wirklich mir selber eingestehen konnte, wie ich mich fühle. Also, dass es wie nicht
dass ich nicht konstant dagegen habe angekämpft, wie jetzt ich mich jetzt fühle und dass ich mich eigentlich gerne anders fühle, sondern dass ich es wie so, ja, einfach ein bisschen mehr nehmen konnte, wie es ist. Was halt auch mit einer gewissen Frustration auch kommt, muss ich schon auch sagen. Dass man, wie dann, man fühlt sich dann zum Teil auch mega machtlos, wenn man dann halt einfach so denkt, okay, ja, well. Also, blöd gesagt, so ein bisschen, ja, warum, also, wie habe ich das verdient, dass ich jetzt wie einfach auch ein paar Monate mega depressiv verstimmt bin.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, das kommt halt gleichwohl auch mit der Diagnose mit. So, das Hinterfragen oder das Machtlose.
Die Verantwortung liegt nicht mehr 100% auf dir.
Genau.
Mhm.
Ja.
Ich habe gerade einen mega Flash-Moment gehabt, weil mir aufgefallen ist, wie oft das eigentlich, dass ich von meinem Umfeld irgendwie Ablehnung empfunden habe. So im Jugendalter, eben aufgrund von meine Gefühle und vor allem ein Verhalten, das halt dazu geführt hat. Also da habe ich mich irgendwie, oder habe ich zumindest viele Erinnerungen, wo ich mich dann ausgeschlossen gefühlt habe. Und jetzt, wo du das vorher gesagt hast, oder wo dir das gesagt hat, eben, ist so mit der Akzeptanz verbunden, dass man sich das selber auch lautlein empfinden und lautlein okay sein. Und das ist einerseits eben für mich wirklich etwas Positives vor der ganzen Behandlung, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo ich mich so fühle. Und andererseits ist es halt auch cool, eben, um über die Sachen zu reden, so wie ihr das macht. Weil es ist zwar mega anstrengend für mich, immer mal wieder, aber es gibt einem dann wirklich auch die Möglichkeit, dass man sich selber nochmal wie neu sieht oder dass man etwas erkennt über sich selber, was man sonst vielleicht nicht gemerkt hätte.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wie hat eigentlich deine Angststörung in das hineingespielt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es hat mich, glaube ich, einfach mega unruhig gemacht halt. Und durch das wahrscheinlich so ein bisschen die Stimmungsschwankungen noch verstärkt, würde ich sagen. Oder es hat wie noch mehr so Triggersituationen gegeben, die ich dann können, vor allem stimmungsmässig auch abstürzen, denke ich. Und ich glaube auch wegen der Angststörung habe ich mir dann also das, also ich habe wirklich sehr, sehr ein starkes so Plan- und Kontrollverhalten gehabt. Also eigentlich immer noch, Entschuldigung. Aber jetzt ist es ein bisschen besser geworden oder ich kann es auch besser einordnen. Und das hat wahrscheinlich bei gewissen Sachen eben geholfen, dass man auch mal durch eine schlechte Phase mag durchpowern. Aber andererseits eben bin ich dann schon immer sehr, sehr weit weg von meinen eigenen Gefühlen, von meiner Stimmung, von meiner Wahrnehmung. Und das hat sicher nicht besser gemacht, so auf Dauer, denke ich.
Wie ist deine Angststörung so? Also wie hat sich die bemerkbar gemacht?
Also ich habe eine soziale Phobie, das heisst Angst, dass ich im Umgang mit anderen Menschen eigentlich zeigt. Und ich habe so mit, ja, wann ist das gewesen? So mit 22, 23, habe ich mega Angst bekommen vor dem Erröten die ganze Zeit. Und bin dann halt einfach irgendwann in jedes Gespräch, jede Begegnung wie reingegangen mit dieser Angst, mit den Gedanken, mit der Angst davon, dass die Angst irgendwie könnte kommen. Oder was jetzt würde passieren, wenn mir jemand irgendwie so nicht buchstäblich einen Spiegel vorhalten, aber mir darauf anspricht, was dann halt auch ab und zu passiert ist. Weil wenn man Angst hat, dann ist man halt auch eher so ein bisschen
angespannt.
Genau, yeah. Voll. Und das war halt mega perfid gewesen. Und dort bin ich wirklich sehr schnell irgendwie in ein Vermeidensverhalten auch reingekommen. Es hat mich stark eingeschränkt. Es ist dann zum Glück auch schnell wieder einigermaßen besser geworden, dass ich zumindest wieder an den meisten Tagen habe können, unter Kontrolle haben. Und mittlerweile ist es so fast remittiert, würde ich sagen. Also es ist etwas, was mich nur noch recht selten beschäftigt, eigentlich.
Wie hast du das Gefühl, wie ist es aufgekommen? Oder was hat es so ein bisschen?
Ich weiß, also einerseits ist es etwas, was schon immer mal wieder ein Thema war bei mir. Andererseits ist es schon recht aus dem Nichts gekommen. Das Einzige, was ich irgendwie noch sagen kann, also ich tue mega nicht gerne so in der Vergangenheit irgendwie sagen, ja, ich bin halt, also ich habe mega lange schlechte Erfahrungen gemacht mit Mobbing als Kind, aber ich kann jetzt für mich nicht einen genauen Zusammenhang machen zwischen dem und wie ich mich heute fühle. Und sonst einfach eben kurz bevor das mit der Angst angefangen hat, habe ich gerade recht eine lange depressive Phase gehabt. Ja, und vielleicht wenn ich dort wirklich auch Hilfe geholt und angenommen hätte und die ein bisschen weniger schlimm ausgefallen wäre und die dort Angst wieder herausgefunden hätte, wäre ich das vielleicht nicht gekommen. Aber sonst kann ich nicht so viel zur Ursache sagen. Eigentlich. Ja.
So, wie ich mir das vorstelle, ich habe auch also ich habe ein paar, einfach so ein paar irrationale Ängste, die ich jetzt nicht als Angststörung würde bezeichnen, aber wieso bei mir kommen die vor allem in stressigen, eher depressiven Phasen führen und lustigerweise in einer hypomanischen Phase. Sie sind eigentlich nicht da. Mhm. Habe ich jetzt wie, also das ist ein mega random Beispiel, zum Beispiel Spinneln. Das ist, wenn ich in einer guten Phase bin, oder gut, ist auch schon wieder so wert, in einer hypomanischen Phase bin, dann, ja, sehe ich Spinneln, wollte ich vielleicht nicht anlängen, aber ich kann wie ruhig bleiben in dem Ganzen. Mhm. Aber wenn ich wie eh schon irgendwie mega gestresst bin, weil so Stress ist bei mir eh so einer der Haupttriggerpunkte, und depressiv verstimmt bin, dann kann ich dann einfach zum Teil, also dann kann ich zum Beispiel nicht mehr Keller meine Wäsche aufhängen oder abhängen, mhm. Das geht dann eigentlich wie nicht. Oder wie so, ich muss mich wirklich so einpacken, dass nie irgendwo ein Tierchen reinkommen könnte. Und dort sehe ich ganz, ganz fest, wie ich das mit unterschiedlichem Mass irgendwie messe, je nachdem, wie ich mich fühle. Und ich frage mich jetzt, ob das bei einer Angststörung ähnlich ist, mhm. Oder ob das wie etwas Konstantes ist für dich.
Ja, einerseits, also ich würde sagen, es hat einen konstanten Aspekt, hat so Gedanken daran, dass sie, glaube ich, das, was die Ängste und Angststörungen ausmacht, dass man ja eben irgendwie an Spindeln denkt oder vor Spindeln Angst hat, weil sie gar nicht angebracht ist. Mhm. Weil die Keller und die Trocknungsraum ist ja nicht voll mit
ja.
Spinnen. Aber manchmal wird es halt einfach so, dass es überhand nimmt. Und der variable Aspekt, denke ich, das, wo die Störung für mich wie ausgemacht hat, ist halt, wie fest das die im Moment eigentlich beschäftigt. Oder wie viel vom CPU das es einnimmt. Und
was heisst CPU?
Ja, so vom, also ich mache es immer so im Vergleich mit dem Computer. Von Rechenleistung.
Ja, okay.
Und Depressionen für mich ist halt irgendwie, das kann auch mal 80% sein, aber du hast immer noch einen Teil nebendran, wo du sogar irgendwie gewisse Sachen kannst machen oder die zumindest irgendwie noch als Mensch fühlst. Und bei Angst ist es so wirklich manchmal einfach, dass du 100% in dem voll drin bist, an gar nichts mehr anderes kannst denken. Sehr auch mit Gedankenkreisen verbunden bei mir, also immer wieder zum Gleichen zurückzukommen, ohne irgendwie daraus herauszufinden. Und dann natürlich auch wie so wie sagt man, also blockiert sein und auch völlig spaced out aus der Situation aus. Also, letztens so ein Video gesehen auf Insta, wo jemand so gesagt hat, ja, wie Panikattacken aussehen im Fernsehen, und dann siehst du Leute so umschreien und rumgumpen und hysterisch sein und dann so, wie sie sich auch oft äußern, ist die Person so dort gehockt mit so glasigem Blick, schon angespannt, aber irgendwie völlig weggetreten, und so war es für mich eigentlich auch oft gewesen.
Schaut die Angst vor der Angst. Mhm. Was ja so eine Angststörung häufig eigentlich ausmacht. So genau wie du sagst, dass eigentlich im Moment, wo sie eigentlich die Angst noch gar nicht da ist, aber du Angst hast vor dieser Angst, die er kommen könnte, dass das eben auch so blockiert. Das kann ich völlig, völlig verstehen. Ja.
Ich habe letzte Woche mehrere von der Schulpsyche gemacht, wo wir ja noch auf das Sprechen kommen.
Ja.
Und wir hatten die Kollegin und ich ein mega Programm gehabt. Wir sind wirklich von Klasse zu Klasse. Und es hat sich immer überschnitten. Das heisst, wir sind immer zu spät reingekommen. Und die vom Verein, die das mit uns zusammen machen, die so ein bisschen Theorie zu psychischen Krankheiten und psychischer Gesundheit erklärt hat, die sind immer schon dran gewesen. Und das hat mich dann plötzlich so mega an meine Uni-Zeit erinnert, wo über die Angststörung so voll akut war. Und dort war es für mich wirklich so der Horror gewesen, wenn ich zu spät bekomme. Und dann musste ich zu spät ins Zimmer reinlaufen, vor allem so ein Seminar mit irgendwie 20 Leuten, die dann wirklich alle anschauen. Und habe das dann wirklich fast gar nicht können. Also irgendwie dann 5 Minuten müssen warten davor. Und das dann durchziehen. Und das ist eigentlich etwas, was ich von mir sonst fast gar nicht kenne. Also ich kann mich, oder zumindest früher habe ich mich eigentlich immer können zwingen zu dem, was irgendwie sozial akzeptiert ist oder was ich im Kopf haben wollte. Und dort bin ich wirklich so an meine Grenzen gekommen mit dem. Und jetzt das Mal ist es mir wie so voll easy gefallen. Es war wirklich kein Problem gewesen. Und das, ja, das denke ich, ist eben der, also die Angst vor der Angst oder vor der Situation. Und dass das dann wirklich, ich vergleiche es immer mit einem Ballon, der irgendwie so klein wird oder immer grösser wird. Und das nimmt dann auch immer mehr vom Leben ein. Eben, wenn du starke Spindelangst hast, kannst du wirklich immer weniger Sachen machen. Oder wenn du Platzangst hast, wird es irgendwann schwierig, zum Haus auszugehen, weil du wie Angst davor hast, dass irgendwo in eine Situation kommst, wo du Lift fahren musst oder so. Und dass das dann eigentlich völlig irrational wird. Aber man kann es auch gleich nicht abstellen. Also es ist
ja, das ist genau das. Ich rede immer vom Leidensdruck. Also du kannst Angst haben vor Spinneln, aber du kannst einfach nicht mehr kauer gehen. Und dann, ist ja wirklich, dann stellt sich eigentlich ein Problem ein. Habe ich das Gefühl, oder eben, wenn du sagst, ich komme eine halbe Stunde früh in die Uni, dass mir ja niemand kann zuschauen kann, wie ich eventuell in den Raum hineinlaufe. Also es ist wirklich, ist es ja auch gut, wenn man nicht spät kommen will, dass wir nicht alle einem anschauen können. Das finde ich auch natürlich, wenn einem Sachen passieren im öffentlichen in ihr Leben, dass man sich ein bisschen schämt oder so, oder dass alles ist mir etwas an den Boden geht. Aber irgendwie kann man sie nachher immer noch rationalisieren und sagen, also, es hat mir jetzt auch niemand angeschaut. Und dann denkst du, ah ja, okay. Aber es ist wirklich, sobald man dann einfach darunter leidet und denkt so, wow, jetzt geht es mir schlecht dabei, dann ist echt der Handlungsbedarf halt da. Darf er auch da sein.
Ja, und eben ich sehe das bei so meinen Ängsten wirklich oft so als Symptom, so, jetzt muss ich mega aufpassen. Und muss irgendwie schnell ein bisschen reduzieren, aber Zeit nicht für mich und ist schnell ein bisschen klarkommen. Weil eben wirklich, einerseits haben wir so ein Staub-Dings in der Dusche, das für mich aussieht wie eine Spinne und ich weiss, es ist Staub. Und normalerweise habe ich kein Problem, aber wenn ich es dann irgendwie im schlechten Moment anschaue, dann denke ich so, fuck, es ist nicht Staub, es ist eine Spinne oder was auch immer. Oder so, ja, zum Teil auch mega mit so Stegen, Rolltreppen. Finde ich mega scary. Und das merke ich auch immer so, wenn ich mich sicher fühle mit mir selber, dann ist es kein Problem. Aber wenn ich dann irgendwie plötzlich im Zweifeln bin und mega viele Sachen gleichzeitig im Handeln bin, in meinem Kopf, dann plötzlich ist es einfach halt ein Problem. Und ich dann auch immer so denke, so, ich bin hier und nicht weiter.
Ja. Aber es ist doch mega schön. Ich finde das wirklich auch so einen schönen Prozess, eigentlich, von so zu merken, mein Stress ist einfach auch einfach ein Auslöser, für das es mir nicht so gut geht. Das ist auch wirklich universell, habe ich das Gefühl. Und das ist doch, eigentlich finde ich, es nervt unglaublich. Aber es ist auch noch schön, wenn man sich so in Situationen ertappt und man so weiss, aha, okay, hier ist deine Grenze. Jetzt, du hast deine Grenze wirklich erreicht. Also, schau, jetzt spürst du es, wie es geht dir gut. Aber du merkst, du bist am Kribbeln. Und dass wir innen kribbeln und ich zu hibbelig werde und zu fest am umsurren bin, merke ich so, okay, jetzt geht es dir wie, du bist nicht mehr ruhig in dir innen. Ich finde wirklich, du hast es beschrieben vorher, wo du gefunden hast, du bist etwas hässlich zur Zeit, dass jemand an der Wandtafel kratzt in dir innen. Und dass man immer knapp vor dem Judere ist, hat Gina vorher gefunden. Knapp. Und das finde ich so eine gute Beschreibung, dass du knapp vor dem Judere bist, wo du so weisst, so, wir gehen ja immer alle Sachen an Boden her. Und dann weiss ich so, okay, jetzt sehst du alles ab. Und jetzt bei mir ist dann auch immer, also bei mir, ich bin halt auch eine Person mit so viel Energie, ich muss mega lange ausschöpfen und irgendwann kippt es und dann muss ich alles absagen auf ihn. Aber ich mache es dann auch schamlos, also ist mir auch egal, weißt? Aber ich finde es wirklich, und das finde ich dann schon noch lustig, weil dann ertappst du dich eigentlich so, jetzt bist du auch selber die Schuld, dass du jetzt alles musst absagen, aber wenigstens hast du es gemerkt. Hast du es gemerkt, geht es dir gut, und ich glaube, bei mir ist dann der einzige Schritt noch, das nicht zu verbalisieren gegenüber anderen Leuten. Und das ist für mich noch schwierig, das hilft mega fest, aber dort habe ich sehr Mühe noch. Aber ich glaube, wenn man schon, das ist wie so der nächste Schritt, ne? So wie dann so zu sagen, aha, okay, also wie meinem Körper bemerkt, das ist wie so, man kann dem sagen, die vegetativen Symptome, kann man auch sagen. Das ist so das, eigentlich das unbewusste System, du fährst vielleicht mehr an schwitzen, du bist unruhig, du bist kribbelig, du vielleicht machst trockenes Maul, schlafst nicht gut, kannst nicht gut essen, schlucken geht irgendwie nicht so gut. Das sind auch so die Symptome, die man eigentlich hat. Und dann finde ich, wenn du das aber bemerkst, dann musst du dich noch verbalisieren. Aber
Ich finde es so bei... Ich finde es je nachdem schwierig, wenn ich so hässig bin, weil das ist im Moment durch die Medikation, glaube ich, die Art von schlechtem Gefühl, wo funktioniert irgendwie. Ist so, ich kann genervt sein, ich kann hässig sein, aber so depressiv bin ich wie nicht mehr. auf die Art und Weise, wie ich es würde als depressiv bezeichnen. Und wenn ich das dann so Leute sage, so, hey, ich bin so hässig heute, ich bin mega genervt, dass dann konstant an die Frage kommt, so, nerv ich dich? Mache ich dich jetzt hässig? Und ich so, alles macht mich hässig, nicht du speziell. Wirklich, du kannst nichts machen, was mich nicht nervt. Also so, chill
nicht. Und ja, ich glaube, was ich noch schnell anfügen am anderen, es geht hier nicht nur um Leute, die vielleicht psychisch krank sind oder mal psychisch krank waren. Also ich finde, es gilt nämlich für alle Leute. Also alle Leute haben Phasen, wo es weniger gut oder besser geht. Cool. Und bei allen sind die Symptome eigentlich gleich. Es schaut einfach, es schlägt vielleicht nicht in eine Depression um, aber ich finde einfach es noch wichtig zu sagen, alle ZuhörerInnen, falls man wie so das Gefühl hat, es geht dem nicht gut, dass man auf das darf hören.
Also alle Leute sollten ihre Grenzen kennen.
Ja, so. Alle sollten ihre Grenzen kennen. Aber ich habe das Gefühl, wie, wenn du vielleicht mal psychisch krank bist oder mal irgendwie so mit dieser Erfahrung hast, dann sind einfach, ich weiß nicht, sind wahrscheinlich Grenzen vielleicht klarer oder kennst du sie vielleicht besser oder du weißt halt einfach, oder du kannst vielleicht besser identifizieren, in was es umschlägt.
Ja, ich glaube, du hast einen geschärften Blick. Also ja. Das ist das, was du lernst, oder was ich lerne in meiner Therapie, ist so zu erkennen, okay, was macht welche Situation mit mir und was löst es aus. Also so.
Ja, sich das Eingestehen. Weil Ängste sind ja etwas, wo eigentlich extrem aus dem Hirnstamm rauskommt, so aus einem Teil des Hirns, der sich seit Millionen von Jahren überhaupt nicht entwickelt hat. Und es lässt sich immer zurückführen auf etwas, was so mega evolutionär basic ist. Also bei der Angst vor Spinnen ist es klar. Bei der Angst vor alles, was mit dem Sozialen zu tun hat, ist es eigentlich Angst vom Ausgestossenwerden, wo ich irgendwie so gemerkt habe, als ich mal einen neuen Job angefangen habe und dann einfach so viel ängstlicher war. Und plötzlich habe ich gemerkt, ja, das ist wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, früher hast du nicht einfach deinen Stamm gewechselt und bist noch einmal in einen anderen Stamm leben. Und
ja,
das ist heute halt, heute machen wir das die ganze Zeit und Rolltreppen fahren sind wir auch nicht dafür gemacht, so basic hirnmässig. Und ja, manchmal fällt man dann halt wie in den Urzustand, wo man noch eindächtig war, zurück und kriegt dann gerade so mega die Angst, weil man gar nicht weiss, was eine Rolltreppe ist, sozusagen.
Mega.
Ja, jetzt haben wir vorhin darüber geredet, über so ein paar Alltagssituationen, wo man doch so ein bisschen beschreiben kann, wie sich eine bipolare Störung vielleicht mal bemerkbar macht. Also jetzt, vielleicht ich denke, so immer eben Alltagssituationen und dann glaube ich, finde ich immer spannend, noch so, was ist denn für Gefühl die dabei mitschwingen eigentlich?
Ich fange vielleicht gerade bei heute an, weil ich heute so ein bisschen Tag, wo ich Mühe hatte, aufzustehen und mich zu motivieren etc. Ja, es ist, wie soll ich sagen, mir fällt es wirklich schwer, wenn ich so ein bisschen merke, hey, es ist, meine Stimmung ist unterdurchschnittlich oder schon leicht depressiv, wirklich gegen das anzukämpfen. Es ist etwas, was sehr, sehr anstrengend ist, einfach so vom, einerseits von Energie her und andererseits so vom weniger von gedanklicher Kapazität, aber halt mehr so, wo dass man irgendwie im Hintergrund so dran rumhirn ist. Also ich habe viel weniger Geduld, wenn ich depressiv bin. Werde viel schneller irgendwie, so wie du gesagt hast, hässig, weil ich das Gefühl habe, irgendjemand nimmt mich nicht ernst oder ich fühle mich hier nicht aufgehoben oder so. Und wenn es mir gut geht, kann ich eigentlich sagen, ja, das ist halt einfach ein Missverständnis oder so. Also das ist sicher etwas, wo man wirklich einfach in Alltagssituationen auch sehr schnell sehr negative Gefühle hat. Und ich würde sagen, das ist nicht nur bei Depressionen so, sondern auch eben bei Hypomanie, zumindest dann, wenn man es dann merkt. Bei mir ist es wirklich oft so, dass ich so den Comedy-Moment habe, wo ich irgendetwas sage und dann merke ich es gerade. Und dann schauen mich alle so an und ich denke so, oh nein. ja, und das ist dann natürlich immer auch, zumindest dann, wenn man sich nicht eingestehen will, mit vermeidendem Verhalten wieder verbunden oder eben mit negativen Emotionen, mit schlechtem Gewissen etc. Und dort habe ich wirklich auch das jahrelang perfektioniert, mich dann wirklich von einer Phase in eine andere reinzuspicken. Weil es mir wieder gut gegangen ist, habe ich mir irgendwie so ein schlechtes Gewissen gemacht, dass ich vorher 3 Tage rumgelegen bin, dass ich dann wieder depressiv geworden bin. Jetzt so ein bisschen übertrieben gesagt. Also,
ja.
Dort ist es wirklich so, wie man da hergeht, mittlerweile depressive Phase. Ich habe es fast schon gern. Wenn es wirklich so etwas Kurzes ist, wo ich weiss, ich brauche jetzt einfach 1-2 Tage Pause. Ich würde sehr viel Netflixen und vielleicht ein bisschen etwas lesen, wenn es gut kommt. Also selbst dort kann man sich wieder von dem eigentlich medizinisch sehr relevanten Zustand gedanklich ein bisschen distanzieren, dass es nicht so schlimm ist zum Aushalten, finde ich.
Das kenne ich mega gut, dass ich wie eben vielleicht eine depressive Phase einfach als Erholungsmoment irgendwie framen für mich, dass ich so finde, so, okay, jetzt geht es mir nicht gut, jetzt brauche ich 2 Tage Bett. Und dann können wir dann mal wieder weiter schauen. Ja.
Das ist wie, wenn du krank bist, aber nicht 39 Grad Fieber.
Ja, voll. Du kannst, aber ja. Ich bin dann aber wirklich, wenn ich,
ich merke für mich, aber es ist eine depressive Phase, wenn ich so länger als eine Woche wirklich aufwache und so denke, nope. Und wirklich so, also ich muss nicht immer fröhlich sein, ich bin sehr ein fröhlicher Mensch am Morgen eigentlich, aber es muss auch nicht immer sein, aber so nicht schon so 20 Kilo auf der Brust, wenn man die Augen aufmacht am Morgen. Das ist, glaube ich, so, wie es für mich so mini, wie sich meine depressive Phase anfühlt, am besten kann beschreiben, ist das wirklich einfach der Moment von Leichtigkeit und vom Durchschnaufen nicht mehr gibt. Das ist auch so das Gefühl, ich habe nur noch mega
oberflächlich.
So, oder ja, shallow, einfach schnaufen, mega.
Oberflächlich schnaufen, ja.
Und das ist für mich so mega das Warnsignal.
Ja.
Also das mache ich auch nicht länger als ein paar Tage mit, wenn es im Stück so passiert. Und ich glaube, das...
Was machst du denn nicht?
Therapie, ja. Psychiaterin, Medikamente oder wie so. Sicher mal Therapie, wenn ich wie merke, okay, ich breche in dieser Sitzung noch komplett zusammen, dann ist auch der Punkt für Medikation für mich einfach da. Wenn ich wie merke, in der Therapie so, das macht etwas mit mir und es kommt geht besser und ich habe das Gefühl, ich kann mit einem guten Gefühl aus dieser Sitzung rauslaufen, dann kann man mal noch so weiter probieren. Dann kann ich noch so weiter probieren. Und sonst, ja, aber ich glaube, das war auch der Moment gewesen, wo ich letztes Jahr mal an Antidepressiva genommen habe, wo ich so nach anderthalb Wochen gemerkt habe, so fuck, der Druck auf der Brust ist gleich weg. So, ich kann jetzt einfach mal auch wieder in die Weite schauen, irgendwie. Ich bin nicht mehr so nah bei mir selber. Das irgendwie mega erleichternd ist. Dann. Aber es braucht nicht immer Medikamente, so das will ich nicht sagen, aber so ich habe das Gefühl, ich für mich habe so ein bisschen Abstufungen gelernt, wo das ist noch mega chill finde, ohne Medikamente weiterzumachen. Und eben letztes Jahr ist es irgendwie mega schwierig geworden, darum nehme ich jetzt wieder ein bisschen länger Medikamente. Das ist schon okay, aber schon, es ist mega individuell. Es gibt sicher auch Leute mit dieser Diagnose, die gut klarkommen, ohne Medikamente. Das muss ich jetzt wie niemandem
absprechen. Was nehmen Sie denn für Medikamente?
Ich nehme ein Lithium. Das ist irgend so ein Salz. wo man glaube nicht so genau weiss, warum das wirkt. Aber ja, bei mir nützt es eigentlich relativ gut.
Aber das ist typisch. Also man nimmt es eigentlich nur bei bipolaren Störungen eigentlich. Mhm. Und dort ich somehow. Ich glaube, man weiß wirklich nicht genau, wieso.
Es wird doch sehr schnell giftig, oder? Also,
genau. Also ich gehe relativ oft, wenn ich am Anfang ich Blutspiegel machen, morgen früh. Das war noch so ein bisschen Pain.
Also giftig im Sinne von, man muss genau wissen, wie viel das man darf nehmen, bevor es giftig wirkt in seinem Körper.
Ja, und halt dann, wenn es giftig wirkt, dann ist es einfach fucking gefährlich.
Ja.
Relativ schnell. Darum muss man es irgendwie ein bisschen im Griff haben. Das finde ich noch ein bisschen beunruhigend an dem Ganzen.
Mhm.
Weil ich halt wie gleich zwischendurch mal irgendwie so denke, so, habe ich es jetzt heute Morgen genommen oder nicht? Und dann denke ich, soll ich es jetzt einfach nochmal nehmen? Oder soll ich es jetzt einfach nehmen? Weil vielleicht habe ich es ja nicht genommen, aber wenn ich es ja schon genommen und es jetzt nochmal nehme, so, was macht das denn mit mir? Und, ja.
Ja.
Ich nehme zwei Antidepressiva, die insgesamt 3 Botenstoffe ansprechen. Also Wiederaufnahme haben wir die. Sertralin, wo für das Serotonin ist, wo eigentlich so das typische Glückshormon ist. Und das seit neuestem, weil ich wirklich auch gerade letztes Jahr immer so Mühe hatte mit dem Antrieb, wie man das sagt, selbst wenn es mir eigentlich gut gegangen ist, habe ich jetzt noch eine Wiederaufnahme haben wir für Dopamin und Noradrenalin.
Mhm.
Und mit dem geht es mir jetzt im Moment eigentlich sehr gut. Ja.
Hast du mal Lithium genommen?
Nein.
Ja, es ist, glaube ich, wirklich ein Medikament, das extrem individuell nur funktioniert. Also, ja, man liest mega viel, dass es ganz schlimm ist und mega viele Nebenwirkungen hat. Für mich, muss ich jetzt sagen, funktioniert es mega gut. Also ich habe mega gute Erfahrungen gemacht bis jetzt. Aber ich glaube, dass es halt oft zu hoch dosiert ist worden.
Ja.
Also wo es halt wie eine nähere Intoxikation ist, wo dann er wirklich super lethargisch einfach nur noch bist, dann ist es obviously nicht
nicht gut, nicht so gut eingesetzt. Aber ja.
Ja. Ja, und es gibt, also ich habe wirklich das Glück, dass ich praktisch keine Nebenwirkungen habe. Das Schlimmste, was ich eigentlich habe, ist, dass ich einfach in der Nacht mega stark schwitze. Mhm. Und am Morgen immer alles patsch nass ist, aber das ist für mich jetzt nicht so schlimm. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute, die stark abwägen zwischen, wie fest nützt das Medikament und wie viele Nebenwirkungen mhm. habe ich. Und, ja, also ich probiere dort wirklich auch immer die Leute ernst zu nehmen, wenn sie das sagen. Selbst wenn es nur eine generelle Abneigung in einem Medikament gegenüber ist. Bei den Leuten, die ich kenne, gibt es viele, die dem Quetiapin gegenüber abgeneigt sind. Das ist etwas, was ich am Abend auch nehme. Es ist auch so ein bisschen Stimmungsstabilisator, antipsychotisch, und es hilft vor allem auch beim Schlafen. Und mir beruhigt es wirklich so, und es bringt mich irgendwie so ein bisschen von einem übertriebenen Niveau im Kopf auf ein Erträgliches. Und andere sagen halt, dass es sie so in Watte packt und eigentlich so die Emotionen unterdrückt und sie sich dann wie so ein bisschen Pläne vorkommen. Und ich finde, das muss man immer ernst nehmen, weil die Leute irgendwie, auch wenn es wirklich nur so Abneigungen sind gegen das Medikament, das ist oft, glaube ich, eben so etwas, was sich dahinter versteckt, dass es vielleicht für sie nicht so gut nützt oder eben unangenehme Nebeneffekte hat. Ich habe das mit dem Medi ganz am Anfang mal so ein bisschen gehabt, also auch immer vergessen zu nehmen. Ja, und da muss man wirklich drauf hören, denke ich.
Das ist noch lustig. Quetiapin ist, glaube ich, die erste Medikation, die ich genommen habe. Ich bin dann auch gerade recht fest noch so ihre sehr essgestörte Phase gsi und bin halt super leicht gsi, als ich sie angefangen habe. Und er ist wie zuerst so halt von den medizinischen Fachpersonen so gsi, so, ah ja, das ist ja gut, wieder ein bisschen zunehmend und so, aber so wie es das mit mir ausmacht in dem Moment, das ist irgendwie mega nebensächlich gsi. Und wenn ich glaube, wenn ich jetzt die Erfahrung hätte, oder wenn ich dann die Erfahrung hatte, die ich jetzt hatte, hätte ich es, glaube ich, lieber gewechselt, denn irgendwie, ich weiß auch nicht, war ich so müde gewesen. Also eine halbe Stunde, nachdem ich es genommen habe, ich konnte küdern und irgendwie habe ich es gleich noch einigermaßen regelmässig nehmen wollen, weil sonst wirkt es mega fest in den Tag rein. Aber
also ich habe es am Abend immer genommen? Mhm. Oh ja.
Und, aber wie, eben, wenn ich es um 12 Uhr genommen habe, habe ich es vielleicht um 9:30 Uhr aus dem Bett geschafft am Morgen.
Ja.
Und wenn ich halt dann mal irgendwie noch tanzen wollte, am Abend ein bisschen länger als bis um 12:30, hätte ich es 1 oder 2 nehmen müssen.
Ja, und dann ist es nicht ganz aufgegangen.
Also irgendwo.
Ja.
Aber das Gute ist, es hat mir halt einfach wirklich einen wahnsinnig regelmässigen Schlafrhythmus angewöhnt, das Medikament. Und für das bin ich dann mega, mega dankbar, weil den habe ich immer noch, auch wenn ich das Medi nicht mehr nehme. Aber in dieser Phase hat es mich nicht dazu gebracht, so viel zu schlafen. Wenn ich das nicht mit dem Medikament hätte gemacht.
Ja. Ja, Schlaf ist einfach essentiell auch.
Ja, once again.
Once again. Aber es ist so dumm, ich schlafe so anfällig, ob es nicht funktioniert. Das ist ganz evolutionär etwa das Dümmste, was es gibt. Dass wenn es eben nicht so gut geht, dann schlafen wir schlecht. Und dann braucht man eigentlich nur einen guten Schlaf, dass es wieder besser geht. Aber nein, es funktioniert dann nicht.
Ja.
So dumm.
Sehr dumm.
Ich finde das wirklich so dumm.
Ja, wirklich, jetzt so in meinen 2 hässigen Tagen, vorgestern und gestern, habe ich dann nicht, weißt du, was ich geträumt habe in der Nacht?
Was?
Ich erstens geträumt, dass ich mich mega viel mit meinem Freund gestritten habe und ich habe von so grossen Spinnen geträumt. Und ich musste sagen, weißt du, so, why?
Warum tust du das? Nein, mega nett, merci vielmals, merci.
Ja. Und dann bin ich natürlich nicht gut gelaunt aufgewacht, nein, sondern bin wieder auf Nadeln gewesen, als ich bin wach geworden. Nerv. Ja.
Ja, für mich ist, ich finde es noch spannend, für mich ist Wut eher so etwas, was ich mir, glaube ich, antrainiert habe, so als Reaktion, wenn ich mich irgendwie verletzt fühle oder so. Ich muss auch praktisch nie rennen, aber ich bin wirklich oft wütig oder hässig. Und das ist für mich irgendetwas, wo ich mir dann immer noch so bewusst werde, dass schon ein paar Sachen irgendwie nicht in Ordnung sind, immer noch nach all diesen Jahren. Aber es ist zum Glück jetzt etwas, was mich nicht so fest im Alltag auch noch beschäftigt. Aber es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man dann wirklich so voll hässig
ist. Ja. Vor allem ich so durch den Tag, so random hässig. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe meistens so vor meinen Tagen, dann bin ich wirklich so random hässig. Und also der so, aber ich finde es auch ein bisschen lustig. Es nervt wie mega fest.
Ja.
Aber dann denke ich wirklich auch, wenn es fertig ist, bist du wirklich so.
Aber mein Problem ist, glaube ich, auch,
Als ich noch einen regulären Zyklus hatte, dann konnte ich es schon oft zurückführen.
Ja, ja,
aber jetzt habe ich die Spirale, wo ich wie auch nicht mehr wirklich einen Zyklus habe, den ich nachvollziehen kann. Und dann fühlt es sich halt einfach total random auf. Ah, das ist ein bisschen während dem Vollmond, darum so,
ja, okay.
Das ist vielleicht schon geblieben.
Ja, ja. Ja, man, also kann schon, man hat ja immer noch ein bisschen Zyklus während der Spirale, also ja, ich kann immer noch springen, darum kann es schon noch ein bisschen sein, dass es so etwas ist.
Ich denke es doch.
Wirklich. Ich denke so. Ja, sicher.
Ja. Wir haben noch, also nein, wir haben jetzt etwa 55 Minuten schon geredet. Okay, gerade.
Ja.
Ich würde jetzt, entweder können wir noch bei so Alltagssituationen bleiben, würde ich sagen, oder wir können noch schnell das Thema Jugendliche und psychische Gesundheit anschneiden, oder findet ihr, das ist nicht mehr genug Zeit? Ich denke, so eine Viertelstunde können wir schon noch machen, ja, 20 Minuten.
Also mir ist gleich so. Eigentlich, aber ich finde es auch noch, ich finde es noch spannend von dir, wo du jetzt so viel Schulpsych machst, glaube schnell so ein bisschen zu hören, was wissen Jugendliche über bipolare Störungen und wie reagieren sie darauf? Was, ich finde es echt, vor allem Jugendliche sind ja wirklich so reckless, was Fragen anbelangt. Also auch Kinder ja auch. Also sie sind wirklich so, stellen die most random Fragen, was ich auch sehr schön finde, weil alle Fragen gehen ja uns auch durch den Kopf, nur stellen wir sie nicht.
Ja.
Und ich finde, das finde ich immer am Erwachsenen, ich finde das mega unangenehm, dass sie eben Fragen durch den Kopf gehen und man sie gerne würde stellen, aber dann wagt man sich nicht und Kinder sie einfach dann machen. Und die Ehrlichkeit, die man eben als Kind hat, ist eigentlich schon etwas Schönes.
Mega.
Ja. Also sorry, gut.
Soll ich noch schnell sagen, was wir dort genau machen? Oder?
Ja, unbedingt. Ja. Ich habe schon darüber geredet, aber sag es nochmal. Ja,
abgeschnitten. Also ja, Ricardo und ich haben es kennengelernt bei einem Verein, der heißt Zeta Movement. Und wir machen seit ein paar Jahren Schulpsych, wo wir Botschafterinnen und Botschafter in die Klasse gehen. Die Kinder sind zwischen 12 und 18 meistens. Manchmal hat es auch Erwachsene dabei, je nach Ort. Und wir erzählen eigentlich unsere eigene Geschichte und dann so ein bisschen wirklich Basics von Self-Care im Bereich von der psychischen Gesundheit. Beruht auf verschiedenen Institutionen, die es in der Schweiz auch gibt. Also von Promethasana zum Beispiel gibt es 10 Tipps für psychische Gesundheit. Ich das meistens noch reduzieren und gebe ihnen so 2-3 Sachen, die ich wirklich finde, das sind so die Ultra-Basics. Und es ist sehr geschätzt, glaube ich, von den Schülerinnen und Schülern, aber vor allem auch von den Lehrpersonen, die froh sind, dass jemand kommt und das Thema ein bisschen vermenschlicht und enttheoretisiert. Ja, sie wissen oft auch nicht, wie umgehen mit den Problemen, die ihre Kinder haben in der Schule. Und darum ist es für mich auch eine sehr dankbare Aufgabe, weil man wirklich auch so rausgespürt, dass die Leute echt froh sind, dass man das macht. Leider ist es nach wie vor so, dass wir das ehrenamtlich machen. Und darum auch nicht für alle Schulklassen in der Schweiz können anbieten, aber ich bin fest der Überzeugung, dass es eigentlich in jeder Schulklasse thematisiert werden sollte, oder auf die Art, wie wir es thematisieren. Dass es wirklich auch mit, so wie wir es jetzt gemacht haben, dass wir über Alltagssituationen reden, dass es mit einem Menschen in Verbindung gebracht wird und nicht nur mit etwas, was sie in Biologie erfahren. Und dass sie wirklich auch die Fragen können stellen, die sie haben. Und sie haben sehr, sehr viele Fragen zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen, die immer kommen. Ja.
Ja, ich finde es vor allem, also das beschäftigt mich zurzeit sehr, Jugendliche und psychische Gesundheit primär, nicht unbedingt, wie es ihnen geht und so, aber mehr so, wie kann man es besser in einen Lehrplan implementieren, wie kann man es besser eigentlich den Jugendlichen näher bringen, wo ich wirklich das Gefühl, Jugendliche sind eigentlich wie reif genug, für dass man mit dem kann umgehen kann. Man muss einfach die Wörter lernen, also, und man muss auch Umgang lernen. Umgehen, dass Sachen passieren und dass Leute krank werden, kann man ja sowieso nicht. Mm-hmm. Man kann einfach schauen, dass sie früh genug Hilfe bekommen, dass es sich nicht chronifiziert und dass Leute nicht so extrem leiden oder weiss auch nicht, was machen. Und ich finde, genau das mit der Schulpsych finde ich so schön. Es ist halt einfach schade, dass es wie Leute ehrenamtlich müssen machen, dass es nicht die Schule selber macht und dass es nicht irgendwie vom Lehrplan schon dabei dazugehört, einfach das Thema. Mhm. Wo es geht, also ich hatte erst ein Gespräch mit einer jugendlichen Person, die mich interviewt und die hat eine Arbeit geschrieben über Essstörungen, primär auch im Gedanken heraus, dass einfach in der Klasse, wo sie ist, alle Mädchen primär, also die jugendliche Person ist schon weiblich und hat dann hat einfach vor allem mit ihnen Kontakt gehabt und hat gesagt, ja, einfach, es sind einfach alle abnehmen. Und es, alle sind unzufrieden mit ihrem Körper. Mhm. Und irgendwie redet man nicht darüber, aber anscheinend auch nicht. Aber irgendwie wissen sie nicht, es gibt wie Therapien. Aber irgendwie weiss man den Umgang nachher nicht, wie das man einander unterstützen kann. Und ich weiss, es ist schwierig, den Lehrpersonen so viel Verantwortung zu übergeben. Aber somehow habe ich gleich auch das Gefühl, es ist ein schönes Becken, eine Schule oder eine Schulklasse, das, wie so spielerisch und schülerisch eigentlich das Thema näher zu bringen. Also wie dann, ich war letzte Woche am Hauptsachen-Talk vor der Hauptstadt, hat die Person, die mit mir den Talk hat gehalten hat, gefunden, man muss es einfach so machen wie Zähneputzen. Kinder hatten ganz viele früher Probleme mit ihren Zähnen, wo man nicht gut gewusst hat, wie sie zusammenputzen. Dann haben wir einfach eine Schule gefunden, so haben wir die einmal irgendwie im Quartal alle zusammen zusammenputzen. Und seitdem hat man viel weniger Probleme. Also es macht ja nur so viel Sinn. Also ich meine, das ist genau das. Du musst einfach ab und zu das Thema anschneiden und irgendwie eine Krankheit behandeln, oder einfach deine Gefühle, deine Emotionen lernen kennen. Deine Emotionen zu lernen verbalisieren. Also, es muss ja nicht direkt sagen, was ist ja Schizophrenie sein, sondern ganz viele kleine Sachen, finde ich, die einem eigentlich im Alltag näher würden helfen.
Ja, die Gesprächskultur irgendwie finden. In dem,
Und sie hat am Movement, das ist halt genau mit den Personen, wo der Botschafter innen sind, genau eigentlich das. Also, du gehst eigentlich in ein Gespräch mit auf den Weg. Du hast ein Gespräch mit den SchülerInnen eigentlich und gibst denen eigentlich das mit auf den Weg. So, und sie können nicht die Fragen stellen, die sie vielleicht sich schon mal überlegt haben oder auch noch nie und wo du einfach dann kannst ehrlich beantworten. Und dann finde ich auch, gibst ihnen so viel mit.
Mega.
Ja, es ist im Moment eigentlich irgendwie so, dass das, also sie sind interessiert, sie wissen auch schon sehr viel. Sie haben auch viel weniger Stigma als zum Beispiel in meinem Alter noch war. Also bei uns hat sich niemand getraut, zu sagen, dass er oder sie selber betroffen ist oder dass nur schon jemand aus dem Umfeld betroffen ist. Und heute sind sie dort sehr offen, wenn man sie anonym oder nicht anonym fragt. Und ja, aber trotzdem entsteht dann irgendwie so ein bisschen das Stigma und dass man halt nicht darüber redet, auch um junge Erwachsene sind. Und es hat sicher damit zu tun, wie die Schule diese Themen nicht behandelt. Ich möchte aber auch nicht irgendwie der Lehrperson die Schuld geben, weil die wissen das auch nicht. Ich glaube, es ist auch schwierig. Es geistern viele Theorien um. Also einerseits vom Werter-Effekt, wo es konkret um Suizid geht, aber wirklich auch gewisse Lehrer haben das Gefühl, oder Lehrerinnen, Entschuldigung, haben das Gefühl, nur schon wenn man darüber redet, kann man Sachen auslösen, gerade auch beim Thema Essstörungen. Und wo das ja von ihnen nehmen, sollte ich nicht darüber reden. Oder eben nicht wissen, wie darüber reden. Die sich dann auch nicht getrauen, das anzusprechen, wenn sie bei jemandem etwas feststellen.
Aber, ich muss schnell unterbrechen. Das ist ja wie so das, mit, dass man darüber redet und dass es dann wie zu dem kommt. Das ist ja wie zum Beispiel auch ein Argument, das ist gebraucht worden, dass man im Aufklärungsunterricht nicht über andere sexuelle Identität, oder nein, Geschlechteridentität und sexuelle Orientierung redet. Also weil, wenn man darüber redet, dann kommt man eben plötzlich auf die Idee, das wäre doch ja noch schön. Also so funktioniert das ja wie nicht.
Nein.
Also,
man geht dann höchstens, höchstens kommt man dann auf die Idee, wo man dann plötzlich weiss, aha, darum fühle ich mich so.
mache ich einen Fehler. Und zwar möchte ich die jetzt wirklich überhaupt nicht das mit eine sexuelle Orientierung oder eine Geschlechteridentität mit einer psychischen Krankheit vergleichen. Ich finde einfach vom Setting von wie die Schule argumentiert, dass es Raum haben oder nicht Raum haben, ist ähnlich. Es ist nicht. Ja. Gut, sorry.
Ja, ich merke bei sehr vielen, dass es so vom wahren Kern, vom Wertereffekt herkommt. Als ich noch Mediensprecher bei der SBB war, habe ich stark für das gekämpft, weil dort ist es halt wirklich so, wenn jemand akut suizidal ist und man serviert ihnen in dem Sinne Methode oder gibt ihnen einen konkreten Vorschlag, was das sie machen könnten, dann kann das sein, dass man dann wirklich die Leute durch das in dem Moment anstiftet. Aber das ist wirklich nur auf die konkrete Situation bezogen, wo die Leute auch nicht rational sind. Und darum kann man es auch nicht rational erklären. Und in allen anderen Instanzen, in allen anderen Momenten ist es so, wie du siehst. Eigentlich, je mehr dass man darüber redet, desto besser. Sexualkunde ist gut, zeigt aber, glaube ich, auch, was man noch muss verbessern. Also ich glaube, es ist immer noch so, dass sich viele Jugendliche über die Sexualkunde in der Schule schämen und das cringe finden und zu Recht, ja. denke ich. Und das muss man schon aufpassen, dass es bei psychischer Gesundheit dann nicht so wird. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal erlebt von Klassen, wo die Lehrpersonen nicht so gut vorbereitet wurden auf unsere Psyche. Das ist ja auch sehr unangenehm, wenn es dann so ein paar hat, die probieren auf die Chippen zu nehmen oder so. Also das, ja, man muss schon, das Setting muss gut sein, man muss wirklich das können ausrollen. Vielleicht braucht es auch über Zahnfee, ich weiß nicht, ob man das heute noch so darf sagen, aber bis jetzt so geheissen, externe Personen, die kommen und das machen. Also,
finde ich, macht ja auch Sinn. Also macht ja völlig Sinn, dass externe Personen kommen, weil es ist ja wie so, man geht ja auch in eine Therapie, für dass man wie jemanden von außen hat, der einem ein bisschen Einsicht gibt in sich selber. Wo meistens ja die nächsten Leute sind wie in diesem System innen und meistens ist eine Lehrperson auch in einem System schon innen, wo vielleicht dazu beiträgt, dass jemand vielleicht mal Angst hat, um in die Schule zu gehen. Mhm. Also vielleicht Angst vor dieser Lehrperson, die vielleicht daheim jemand Autoritäres irgendwie Problem damit hat. Also ich finde, es ist schon, macht sicher auch Sinn, wenn man eine Lehrperson sich selber wie stark genug oder wohl genug fühlt, das mit der Klasse zu behandeln. Ist das so cool? Also ich will überhaupt nicht auch die Lehrpersonen angreifen. Es ist sehr viel vom System abhängig, was das akzeptiert ist, in der Schule zu behandeln und was nicht. Können wir nachher immer noch die Eltern dazu sichern, die dann noch etwas zu reden haben. Aber ich finde schon, dass es so jetzt sicher auch nach dem Gespräch mit der jugendlichen Person, die ich hatte, hat es mich noch alarmierend gedacht, wie ich meine, es war in der 8. Klasse gewesen, wie sie so gefunden hat, es ist einfach noch ein grosses Tabu. Und das hat mich dann schon noch krass gedacht, dass immer noch das Tabuthema, dass es immer noch etwas ist und dass immer noch Mädchen, ich meine, das ist 10 Jahre her, als ich 15 war, dass immer noch Mädchen, das Einzige, was ich darüber, wo in diesem Alter so ein Ding ist, dass man einfach abnehmen kann, dass der Körper muss anders werden muss. Und das ist doch so. Und es ist irgendwie immer noch nicht genau gescheit, die Leute kannst abholen.
Ja, aber ich glaube, das Problem ist eben, dass wir wenn quasi andere Leute offen über psychische Gesundheit reden, das ist super cool. Aber es selber zu machen und sich selber auf die Art verletzlich zu machen, ist halt mega, mega beängstigend immer noch.
Ja, und du hast auch so ein bisschen den Bystander-Effekt, denke ich. Also wir haben bei unserer Kante jemanden mit einer Essstörung und es hat auch, also wir haben es alle gewusst und wir sind teils so hässlich gewesen, dass wir irgendwie fast schon sie probiert haben zu provozieren irgendwie. Und es hat trotzdem nie jemand etwas gemacht, das hätte helfen können, oder? Also ich habe damals irgendwie gar nicht gecheckt, was ich könnte, aber ich glaube, es hat sicher Lehrpersonen gegeben, die zumindest in der Theorie gewusst hätten, dass sie halt müssen die Eltern anrufen und das Gespräch forcieren und halt auch mehrmals, was muss sein, oder? Aber ja, wie es so oft ist, wie es leider auch bei schweren Unfall manchmal ist, dass sich da irgendwie jeder so findet, ja nein, der andere kann ja, ich muss nicht. Das ist sicher ein Effekt, der hier ist. Aber dort würde ich wirklich auch Lehrpersonen, andere Bezugspersonen und auch Erwachsene untereinander wirklich ermutigen. Also es braucht auch nicht viel. Man muss dann nicht mit dieser Person die ganzen Probleme aufarbeiten und alles schon wissen. Aber nur schon irgendwie zu sagen, hey, mir fällt auf, dass es dir nicht gut geht oder dein Verhalten hat sich verändert, ist etwas. Das kann nur schon das sein, wo hilft, dass man kann, nicht, dass der Darm bricht, sondern dass man kann, wie sagt man, die Luke öffnen oder so, damit Wasser dann fließt. Und dass die Leute das dann machen können. Es gibt auch ganz, ganz viele Hilfsangebote, die eben noch nicht sind, dass man sofort muss zum Hausarzt und dann zum Facharzt oder der Fachärztin, sondern dass man wirklich in der Schule Hilfe hat. Von der Gemeinde gibt es auch Angebote, es gibt von Pro Juventud die Angebote. Und auch dort kann man einander eigentlich motivieren, um dort vielleicht einfach mal anzuklopfen.
Ja, man ist nicht hilflos, nämlich als Lehrperson oder auch als Eltern. Man ist überhaupt nicht hilflos. Man muss das Problem nie selber lösen. Das finde ich auch noch wichtig. Also, wenn Eltern Angst haben, dass ihre Kinder sich verändern oder irgendwie es ihnen nicht gut geht, dann muss man nicht als ältere Person das einfach mehr das Problem mit selber lösen und direkt wird sein Kind jetzt stationär, sondern es gibt so viele frühe Begleitungsangebote, die man einfach auch nutzen muss. Ja. Man muss sie unbedingt nutzen. Auch an der Uni, das mit der Beratungsstelle, wo ich mein kleines Zeug hatte, mit Mindbalance und mit der Beratungsstelle von der Fachhochschule. Und die sind so cool, weißt du? Die sind so cool und du kannst mit dem kleinsten Problem eigentlich kannst du zu ihnen gehen und du musst sie auch nur einmal brauchst einfach nur schnell eine harte Hilfe. Und irgendwie bist du heute in einer Spirale, die einfach ein bisschen länger als sich einen Tag überzieht und wo du findest, ich komme jetzt nicht mehr raus. Ja. Und dann brauchst du einfach schnell jemanden, der dir einfach schnell den Notausgang von dieser Spirale Stege zeigt und sagt, okay, hier kannst du wieder rausgehen, ich helfe dir doch, ich gebe dir Tang und mache es zusammen. Und dann geht es schon viel besser. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen wegkommen von dem individualistischen Denken und ich löse jetzt all meine Probleme selber und ich bin die Einzige mit dem, sondern wir sind eine Gesellschaft, wir können zusammen arbeiten.
Ja. Ich denke auch für Leute, die jetzt nicht in einer schulischen oder so Institutionen drin sind, das habe ich das Gefühl, ist gleich auch noch wichtig zu erwähnen, dass so Kirchgemeinden und so mega viel machen. Das heisst, es ist glaube auch noch wichtig zu sagen, dass das nicht per se quasi so sehr Glaube im Fokus steht. Also das ist wie einfach so ein karitativer Ort, wo das wie passiert und das Geld kommt vor Kirche, aber die Leute, die dort arbeiten und so, sind per se nicht vor Kirche oder vor Kirche selber. Mhm. So, ja.
Stimmt.
Ja.
Es gibt auch viele Stellen jetzt im Internet, wo man sich daran wenden kann. Ich glaube, es hat sich auch einiges da in der Schweiz jetzt in den letzten paar Jahren, dass es wirklich auch Leute gibt, die sich offen dort zeigen oder Institutionen, die man kann schreiben kann, zum Beispiel das Männerbündnis gegen Depressionen, sagt immer, dass man sich auch kontaktieren kann. Ich denke, man muss auch immer schauen, dass das dann nicht zu einem Notruf wird, sondern dass man wirklich auch, wenn man akut gefährdet ist, sich die entsprechende Hilfe holt, aber dass man auch dort mal halbwegs anonym oder sogar ganz anonym im Chat von Pro Juventute vom 147 dort den Kontakt sucht.
Genau, die haben auch einen Online-Chat. Genau. Das finde ich noch wichtig. Ja. Das ist nicht nur das Telefon.
Leider ist es, wir haben ja eigentlich über die Jugendlichen reden, wie es ihnen effektiv geht. Das mit dem Wissen ist leider noch so eine Sache. Also sie kennen leider nicht viel Hilfsangebote. Das haben Studien gezeigt, dort kann man sicher noch dran arbeiten. Das Problem ist zumindest in den letzten zwei Jahren dran gewesen, sich selber zu lösen, weil mit all diesen Lockdowns etc. war es wirklich so gewesen, dass sehr, sehr viele Jugendliche Probleme gehabt haben, dass es eigentlich fast in jeder Klasse Betroffene gegeben hat. Jetzt so einfach rein gefühlsmässig ist es bei mir so, dass ich denke, die Klassen sind wieder ein bisschen entspannter geworden. Also es ist eine andere Stimmung, jetzt wieder in eine Klasse hineinzugehen. Seit dem 2023. Aber ich hoffe natürlich gleich, dass sich die Aufklärungsarbeit und das Wissen, dass sich das weiterzieht. Von dem, wo man weiss, wie es ihnen effektiv geht, ist es glaube ich nicht schlimm. Man hat jetzt nicht eine Epidemie von der psychischen Gesundheit, aber man hat gesehen, dass es allen Altersgruppen und allen Gesellschaftsgruppen schlechter gegangen ist während der Pandemie. Die Jugendlichen waren stärker betroffen gewesen. Das ist glaube ich auch einigermaßen logisch, wenn man sich so mit dem Hirn und der Psyche von Jugendlichen auskennt. Vieles ist wieder besser geworden, vieles bleibt wahrscheinlich bestehen. Teils ist es so wirklich so, wenn man die Klasse anonym fragt, wer hat sich schon mal selbst verletzt, wer hat schon mal Gedanken gehabt, wer hat schon mal Suizidgedanken gehabt, dass es eine sehr hohe Quote ist, wo die Lehrer auch müssen leer schlucken zuerst mal. Aber ja, ich finde eigentlich immer, das ist eine gute Basis, dass man eben jetzt das wirklich anschaut in diesen Schulklassen, dass es auch wirklich nicht mehr ein Thema ist, wo man sich davor verschliessen kann, wie es in meinem Alter noch so war. Und dass es dann ja, hoffentlich bessert, dass wir wirklich in 10 Jahren nicht mehr über das Stigma müssen reden und dass es dann besser wird. Noch von den Fragen her, die sie stellen oder von was sie schon wissen. Also bipolare Störungen wissen die meisten jetzt nicht unbedingt, was es ist. Man kann es ihnen gut erklären, vor allem die manischen Phasen, das verstehe ich alles. ich würde sagen, es sind halt eher so ein bisschen die simplen Sachen oder die noch nicht so verknurzten Sachen, die bei ihnen auftreten. Also ich glaube, es mit verschiedenen Arten von Ängsten können sich sehr viele Jugendliche gut identifizieren. Gerade auch vor allem so die Eltern, wenn es dann so um Angst vor Vorträgen halten etc. geht. Depressionen ist auch etwas, was viele können, denke ich. Also dort stoße ich jeweils auf sehr viel Verständnis. Und ja, also dort ist, glaube ich, ja, ist das Wissen und auch die Betroffenheit herum und sie getrauen sich auch zum Fragen. Unterschiedlich fest, je nach Klasse, das ist kommt ganz darauf an. Aber man kann sicher immer noch mehr machen, um es so ein bisschen zusammenzufassen.
Ich habe noch eine Frage, weil je nachdem schon langsam die Abschlussfrage spannend wäre, rein von der Zeit her, sorry. Ja. Gibt es eine Frage, die dir jemand gestellt hat in diesem Rahmen, Jugendliche oder Kinder, die dir mega ist geblieben oder die dir am besten hat gefallen? Oder mehrere? Das würde mich jetzt noch wundern. Je nachdem kann ich mir vorstellen, dass das recht direkt ins Herz geht, wenn da so eine Frage kommt.
Es ist mega blöd, weil es werden mir immer so gute Fragen gestellt eigentlich. Und ich habe so oft, wie, dass sie dann auch sagen, hey, das hat mich noch nie gefragt, das habe ich mir noch nie so überlegt. Mhm. Aber ich vergesse es dann immer.
Oh nein.
Also ich bin immer so im Moment drin. Ich muss, glaube ich, wirklich anfangen, das gerade nachher aufzuschreiben, weil ich kann dann nie ein Beispiel nennen.
Du bist gerade keine.
Nein, wirklich nicht. Es ist, ja, es ist mega traurig.
Nein, ja, ist okay.
Ja, willst du noch irgendetwas den ZuhörerInnen unbedingt mit auf den Weg geben?
Ja, helft euch selber, holt euch Hilfe, wenn man es braucht. Also ich glaube, jeder Mensch spürt für sich, wenn das man es nicht mal alleine schafft, dass man sich dort wirklich auch getraut, dass man Leute auch anspricht, wenn ihm etwas auffällt und dass wir es auch durch das eigentlich in unserem Alltag normalisieren, dass wir über unsere Gesundheit und über unsere psychische Gesundheit spezifisch reden. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich immer probiere zu übermitteln und zu sagen.
Cool. Finde ich schön.
Finde ich auch sehr schön.
Ja.
Ja, in dem Fall, merci vielmals, bist du da gewesen. Es war mega schön, dir zuzuhören und mit dir zu reden.
Merci euch.
Bis zum nächsten Mal.
Bin irrsinnig.
Tschüss.
Ciao.